Ludwig Staudenmayer. Magie als experimentelle Naturwissenschaft. Kapitel 4.5. Einfluss psychischer Faktoren auf die Hervorbringung magischer Phänomene. Der menschliche Körper als Werkzeug für psychische Funktion.
Bei einer optischen Halluzination werden, wie früher mitgeteilt, das ganze optische Nervensystem sowie sonstige Nervenkomplexe, zum Beispiel nach Seite 46 diejenigen der Augenmuskulatur, erregt. Wer also etwa die Farbe Rot sich mit realistischer Deutlichkeit vorstellen will, muss die Erregung bis zur Netzhaut treiben und die Netzhaut von innen heraus vom Gehirn aus herunter durch das bloße Vorstellungsvermögen in genau den gleichen Zustand versetzen, wie er beim wirklichen Sehen Wahrnehmen einer roten Farbe durch den Gegenstand der Außenwelt von außen her entsteht. Dementsprechend erfolgt Innervierung bestimmter peripherer Muskelnerven und Muskeln, wenn man imstande ist, sich eine Person kinästhetisch halluzinatorisch, also gehend, handelnd Urs vorzustellen. Analog müssen bei der halluzinatorischen Reproduktion einer vornehmen, hohen Persönlichkeit gleichzeitig auch noch die entsprechenden, spezifisch hoheitlichen Nervenkomplexe bisher unter zu den peripheren Endnerven in der Pfadnergegend in Tätigkeit versetzt werden. Sonst erhält man wohl die optische Halluzination der betreffenden Persönlichkeit, es fehlt ihr jedoch das spezifisch hoheitliche und vornehme in realistischer Täuschung. Ebenso entstehen erst lebenswahre himmlische, erhabene und religiöse Halluzinationen, wenn nicht bloß das ganze optische System und so weiter, sondern auch die spezifischen Nervenkomplexe für die erhabenen und religiösen Gefühle bis herunter zu den peripheren Endgebieten in der oberen Dünndarmgegend mitwirken. Um die betreffenden Gefühle zu steigern und sich in himmlische Verzückung zu versetzen, richteten schon die alten indischen Yogis in Befolgung der Yoga-Lehre, in sich zusammengekauert und unverrückt in derselben Stellung verharrend, ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Nabelgegend, so dass ein möglichst großer Teil der durch die anstrengende Körperstellung frei werdenden Muskelenergie dahin geleitet wurde und die spezifischen Lustgefühle sich aufs Höchste steigerten. In der mystischen Literatur finden sich zahllose Angaben, dass die religiösen Ekstatiker nicht bloß die Gottheit sahen, sondern auch ihre Gegenwart fühlten. Ja, die Mystiker fanden vielfach ihre höchste Belohnung darin, die Gottheit schon in dieser Welt nicht bloß zu schauen, sondern auch zu genießen, und ergehen sich in überreichen Schilderungen der himmlischen Wonnen, die ihnen zuteil wurden. Selbstverständlich darf man dieses aber nicht so auslegen, als ob ich behaupten wollte, die Religion, die religiösen und erhabenen Gefühle und das Göttliche seien überhaupt und in allen Fällen etwas rein Subjektives, denn sonst könnte man mir mit dann gleichen Rechte vorwerfen. Ich halte auch die Außenwelt für etwas rein Subjektives, weil ich behaupte, dass man sie mit Hilfe peripherer Apparate, die in unserem Körper vorhanden sind, völlig realistisch nachahmen kann, nach Seite 42 und 46. Die Sachlage bei einer möglichst realistischen Halluzination ist offenbar eine sehr komplizierte, weil es sich dabei um das gleichzeitige Inbewegungsetzen und Zusammenarbeiten ausgedehnterer Hirngebiete samt den untergeordneten Zentren und peripheren Endverzweigungen handelt. Allerdings wird andererseits wiederum eine derartige äußerste Steigerung des Gedächtnisses und Vorstellungsvermögens durch den Prozess selber begünstigt. Je mehr Nervenkomplexe nämlich mitwirken und je weiter ferner die Erregung nach der Peripherie zugeht und je mehr untergeordnete Zentren in sie mit hineingezogen werden, desto lebhafter und deutlicher gestaltet sich durch das gemeinsame Zusammenarbeiten zum gleichen Zwecke die Erinnerung und die Vorstellung, desto detaillierter und realistischer wird sie, weil eben einerseits die Wahrnehmungen der Außenwelt stets selber auch etwas sehr Kompliziertes sind und andererseits gerade die reale Welt zunächst und vor allem auf unsere peripheren Organe einwirkt, beim Sehen, Hören, Fühlen und so weiter, und weil außerdem der beim Übergange auf die peripheren Endorgane vielfach entstehende spezifische angenehme Reiz nicht bloß die zugehörigen, sondern auch zahlreiche entfernter stehende Zentren der Hirnrinde zu intensivere Mitarbeiten veranlasst, das Festhalten der Vorstellungen erleichtert und ein Abweichen der Aufmerksamkeit auf andere Vorstellungen mit anderen spezifischen Zentren und Endorganen verhindert, indem er die von denselben zur gleichen Zeit ausgehenden schwächeren Reize sozusagen übertönt. Nebenbei möchte ich hier noch erwähnen, dass der uralte Kampf zwischen göttlichen, himmlischen und religiösen Personifikationen einerseits und diabolischen andererseits, der in allen Religionen eine Rolle spielt, sich zum Teil rein psychophysisch erklären lässt. Die peripheren Endnerven der ersteren liegen hauptsächlich in der oberen Dünndarmgegend, diejenigen der letzteren in dem quer darüber hinwegziehenden Kolontransversum, so dass eine stärkere Erektion des einen Abschnittes fast notwendig zu einer Betriebsstörung in dem anderen führt. Den ständigen Hader beider Parteien allein schon aus diesem Grunde kann ich an mir fast täglich beobachten, wenn auch immerhin natürlich vor allem die psychischen Tendenzen derselben sich diametral gegenüberstehen. Je tiefer man also von einem bestimmten Gefühle ergriffen ist und je stärker infolgedessen auch die zugehörigen peripheren Organe in Mitleidenschaft gezogen werden, desto handgreiflicher und lebenswahrer werden die entsprechenden Vorstellungen und Halluzinationen. Je tiefer man von göttlichen, erhabenen und religiösen Gefühlen ergriffen ist, desto deutlicher nimmt man göttliche, erhabene und himmlische Gestalten wahr, je tiefer man von der vermeintlichen Anwesenheit von Geistern ergriffen ist, desto deutlicher, dichter und handgreiflicher treten Geister auf, je tiefer man von Furcht ergriffen ist, desto deutlicher treten Schreckensgestalten auf, je stärker ein Bräutigam verliebt ist, desto deutlicher und fühlbarer schwebt ihm das Bild seiner Geliebten vor und, man verzeihe mir diese triviale Zusammenstellung, denn sie ist von dem hier behandelten, rein psychophysischen Standpunkte aus berechtigt. Je tiefer der Magen von Hunger ergriffen ist, desto deutlicher sieht und schmeckt und riecht man Speisen. Je mehr man von Durst ergriffen ist, desto deutlicher sieht und riecht und schmeckt man Getränke. Ich kann darum, im Gegensatz zu den bisherigen Ansichten der offiziellen Wissenschaft, mit einer gewissen Berechtigung sagen, der Sitz des halluzinatorischen anschaulichen Detailgedächtnisses und des halluzinatorischen Vorstellungsvermögens ist im ganzen Körper, nicht bloß in der Hirnrinde. Gerade die feineren Details sind hauptsächlich in den peripheren Nervengebieten aufbewahrt, und um sie zu wecken, sich an etwas möglichst genau zu erinnern, muss sich das bewusste Ich direkt oder unter Vermittlung der entsprechenden höheren Zentren des Unterbewusstseins an diese Nervengebiete wenden. Das Detailgedächtnis und halluzinatorische Vorstellungsvermögen kann man von diesem Gesichtspunkte aus etwa mit einer großen Bibliothek vergleichen, in welcher der Oberbibliothekar das bewusste Ich nur einen allgemeinen, allerdings jederzeit zur Verfügung stehenden Überblick über das Ganze besitzt, bei Detailfragen aber meistens sich an seine Unterbeamten wenden oder gleich in den einzelnen Bibliothekräumen und Büchern nachforschen muss. Wenn ich weiter vorne von einem gewissen Sondergedächtnis der Zentren des Unterbewusstseins spreche, ist das so zu verstehen, dass zum Beispiel die hoheitlichen Zentren über Dinge, welche in ihr Gebiet einschlagen, infolge von Übung als Spezialisten, besser orientiert sind und außerdem leichter und gewandter die zugehörigen untergeordneten und peripheren hoheitlichen Organe zu benutzen, zu befragen, spezifisch zu reizen vermögen als das bewusste Ich. Teils infolge ihrer näheren Verwandtschaft mit denselben in der strukturellen, histologischen und anatomischen Beschaffenheit, teils infolge ihrer besseren und direkteren Verbindungen mit denselben Durchleitungsbahnen. Dass das bewusste Ich und überhaupt die obersten Gehirnzentren ebenfalls ein gewisses Maß von Detailkenntnissen unmittelbar in ihren eigenen Ganglienzellen, namentlich bei besonderer, zentraler Veranlagung der betreffenden Menschen, aufbewahrt haben können, will ich damit selbstverständlich nicht bestreiten. Welch ein staunenswertes Detailgedächtnis, wenn ich den hier wenig passenden Ausdruck gebrauchen soll, besitzt ja schon eine einzelne befruchtete Eizelle eines höheren Lebewesens, speziell des Menschen, da in ihr alle Gesetze und gewissermaßen der gesamte Bauplan für die Neubildung eines außerordentlich komplizierten Organismus vererbt liegen. Mit der Zunahme der Entwicklung dieses Organismus und der dadurch bedingten Erweiterung der physischen Aufgaben desselben sowie mit der Anhäufung von erworbenen Kenntnissen und Lebenserfahrungen werden aber für Detailfragen immer mehr Spezialisten erforderlich. Je größer das Bibliotheksgebäude und die Zahl der Bücher und je größer dementsprechend die Menge des aufgespeicherten Wissens wird, desto zahlreichere und besser ausgebildete Unterbibliothekare und Diener sind erforderlich. Nach allem bisherigen, besonders aber nach Seite 140 und folgende, erlangen somit in der Magie neben den höheren und niederen Zentren des Gehirns auch zahlreiche, im Körper verteilte Ganglienkomplexe und Endnerven, ja selbst ganze Körperorgane eine gewisse psychische Bedeutung für das Gedächtnis, das Vorstellungsvermögen, die Affekte und so weiter. Ihre Mitwirkung ist für abnorme, magische und überhaupt besonders intensive psychische Leistungen erforderlich und dementsprechend werden sie auch bei solchen in Anspruch genommen. Die notwendige Folge davon ist aber weiter, dass dadurch auch die physiologische Tätigkeit der Körperorgane, in welchen sie sich befinden, mehr oder weniger stark beeinflusst und verändert, ja vorübergehend ganz aufgehoben wird. Damit haben wir das Gegenstück zu dem in V. 4 besprochenen Einfluss physischer Zustände auf die Entstehung magischer Phänomene. Wenn nun also auch an sich ein Organ, zum Beispiel das Herz, zunächst und hauptsächlich physiologischen Funktionen dient, so täuscht man sich dennoch sehr, wenn man es vom rein mechanisch-materialistischen Standpunkte aus nur als ein Pumpwerk zur Verteilung des Blutes im Körper betrachtet und die wichtige psychische Bedeutung seiner Nerven oder eines Teiles derselben, und damit auch zugleich jener des Blutgefäßsystems überhaupt, für verschiedene Affekte und Gefühle nicht berücksichtigt. Freilich wird man einwenden, der normale gesunde Mensch muss seine Gefühle so weit beherrschen können, dass das Herz nicht durch dieselben beeinflusst wird. Gewiss. Man muss ja auch sein optisches Vorstellungsvermögen im normalen Zustande so weit beherrschen können, dass die Erregung nicht gleich bis zur Netzhaut heruntergeht und optische Halluzinationen entstehen oder am Ende gar noch anderweitige Nerven in oder am Auge erregt werden. Deshalb stehen aber die optischen Vorstellungen trotzdem in näheren Beziehungen zu den Augen, insofern das optische System ein zusammenhängendes, engeres Ganzes bilde, dessen Teile sich ständig beeinflussen, und eben darum stehen auch verschiedene Gefühle in näherer Beziehung zum Herzen und Blutgefäßsystem überhaupt, weil ihre peripheren Endnerven dort selbst liegen. Außerdem gibt es nicht bloß normale, sondern eben auch abnorme psychische Zustände, für welche die gewöhnlichen Gesetze und Regeln nicht mehr ausreichen, weil bei ihnen gerade die peripheren Organe häufig eine Hauptrolle spielen. An meinem besonders empfindlichen Magen-Darm-System kann ich das ständig beobachten. Ich glaube darum auch analog, dass die alte Ansicht, das Herz sei in gewisser Beziehung ein Gemütsorgan, wenn auch keineswegs das einzige im Körper und zum Beispiel Sitz der Liebe, ferner dass die Ausdrücke hartherzig, weichherzig, herzlos und so weiter durchaus nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, wenn sie auch andererseits ebenso wenig zutreffen, wie eine etwaige Behauptung, die Netzhaut oder das Auge sei der Sitz der optischen Vorstellungen. Im Übrigen verhalten sich verschiedene Menschen schon von Natur aus auch in dieser Beziehung sehr ungleich. Manchen kann man geradezu als peripher veranlagt bezeichnen, wenigstens für ein einzelnes Gebiet, da bei ihm dort selbst die Erregung vom Gehirn aus leicht auf die zugehörigen peripheren Organe übergeht, weil bei ihm wenig, beziehungsweise zu wenig, Hemmungen, vorhanden sind. Bei dem einen nähern sich dadurch zum Beispiel die optischen Vorstellungen dem Charakter von optischen Halluzinationen, bei einem anderen wird dieser oder jener Affekt leicht stark übertrieben, so dass zum Beispiel die Liebe, überschwänglich, der Hass, tödlich, die Wut, wahnsinnig, die Rachgier, teuflisch, die Aufregung, sinnlos, wird. Alles zum betreffenden Affekte Gehörige gestaltet sich bei einem solchen dramatisch und realistisch, selbst wenn das Objekt der Liebe, des Hasses und so weiter nicht anwesend ist. Dass auf die Lebhaftigkeit und Deutlichkeit einer Vorstellung oder eines Affektes bei zentraler Veranlagung auch die entsprechenden oberen Gehirnzentren über das gewöhnliche Maß hinaus von Einfluss sein können analog dem zentralen Gedächtnis, Seite 144, will ich damit selbstverständlich nicht bestreiten. Zweifellos gibt es aber nicht nur eine physiologische, sondern auch eine psychologische, psychische und magische Kinetik, selbst der peripheren Nerven und Organe, zum Beispiel des Herzens, die mit der physiologischen in Konflikt kommen kann, da bei stärkeren psychischen Erregungszuständen das Herz anders zu arbeiten gezwungen ist, als es dem normalen physiologischen Betriebe entspricht. Bekanntlich steht die gegenwärtige Psychiatrie den funktionellen Nerven- und Geisteskrankheiten, wie Neurasthenie, Hysterie, Melancholie, Manie, obwohl sie sehr häufig in allen Abstufungen vorkommen, noch fast ganz ratlos gegenüber. Vergleicht man nun die bei derartigen Krankheiten auftretenden Phänomene, die in abnormen Denken, in abnormen Vorstellungen, Empfindungen und Handlungen, in Illusionen und Halluzinationen der verschiedensten Art bestehen, mit den in diesem Buche, namentlich in den beiden vorhergehenden Abschnitten beschriebenen, dann ergibt sich, dass sie sich in ihrem Wesen nicht prinzipiell von denselben unterscheiden, dass es sich also auch bei ihnen um magische Phänomene handelt. Von einer von mir erstrebten wissenschaftlichen Magie, bei welcher der Magier imstande sein muss, dieselben kunstgerecht und freiwillig zu produzieren, unterscheiden sie sich allerdings in schwerwiegender Weise dadurch, dass sie bei den Patienten zwangsweise und von ihnen nicht weiter regulierbar auftreten, so dass sie also pathologische Phänomene sind. Insbesondere handelt es sich in sehr zahlreichen Fällen um eine unfreiwillige Magie des Unterbewusstseins infolge übermächtigen Einflusses einiger Zentren desselben. Bei meinem ständigen intimeren Verkehr mit einem hochentwickelten Unterbewusstsein sowie infolge besonderer Feinfühligkeit durch vieljährige berufsmäßige Selbstbeobachtung und Übung kann ich das im kleinen und kleinsten Maßstabe jederzeit an mir beobachten. Hier nur einige Beispiele, die ich zum Teil schon an anderer Stelle zu anderen Zwecken erwähnte. Wenn ich den Kopf tiefer lege, so dass eine Blutüberfüllung im Gehirn entsteht, dann entfalten bereits einzelne Zentren meines Unterbewusstseins eine lebhafte psychische Tätigkeit und ich kann bei näherem Zusehen ihre Vorstellungsbilder in Form von Illusionen und Halluzinationen wahrnehmen. Seite 111, die bei Steigerung der Ursache natürlich an Intensität zunehmen und eventuell zu Zwangserscheinungen führen würden. Verschlimmert wird im letzteren Falle die Sachlage noch dann, wenn eine Anzahl psychischer Zentren des Unterbewusstseins im gleichen Sinne zusammenwirkt und mit vereinten Kräften ihre Vorstellungen und ihren Willen dem Oberbewusstsein aufdrängt. Vergleiche zum Beispiel Seite 110 und 131. Die Ursache der psychischen Spaltung und Störung ist dabei eine rein zentrale. Außerdem ist die Störung eine rein funktionelle, die im Gegensatz zu einer organischen infolge pathologischer Veränderung der Hirnsubstanz mit Beseitigung der Ursache im Allgemeinen sofort auch wieder verschwindet. Natürlich kann eine derartige Blutstauung oder überhaupt eine abnorme Erregung eines zentralen Hirngebietes und im Zusammenhange damit eine psychische Störung aus verschiedenen anderen Ursachen eintreten, ohne dass eine anatomische Veränderung des Gehirns im bisherigen Sinne der Psychiatrie stattfindet. Eine zweite Art funktioneller geistiger Störungen entsteht dadurch, dass die Erregung zentraler psychischer Gebiete im Ober- oder Unterbewusstsein infolge ungenügender Hemmungen sich zu leicht in zentrifugaler Richtung auf periphere Endnervengebiete fortpflanzt, sich dadurch nach V5 psychisch detaillierter, anschaulicher und realistischer ausgestaltet und den Patienten umso leichter fesselt und gefangen hält. Die Seite 146 erwähnten Phänomene können in extremen Fällen in regelrechte Geisteskrankheiten mit charakteristischen Halluzinationen und Handlungen ausarten. Eine dritte Quelle funktioneller psychischer Störungen liegt endlich umgekehrt darin, dass in pathologischem Zustande befindliche periphere Endorgane infolge ungenügender Hemmungen, das heißt hier infolge ungenügender Widerstandsfähigkeit der Zwischenzentren, das psychische Gleichgewicht übermäßig beeinflussen. Wenn bei mehr infolge Überfüllung, Staunung oder abnormer Beschaffenheit des Inhaltes Reizzustände im Magen oder Darm entstehen, kann ich sofort auch beim Horchen und Anfragen nach Seite 136 die wohlbekannte innere Stimme der Hoheit, des Bockfußes und verschiedener anderer Hirnzentren vernehmen, die zu der betreffenden Körperpartie mehr oder weniger nahe Beziehungen haben. Bezüglich des übermächtigen Einflusses eines rein physischen Organs, nämlich des Magens und eines rein physischen Zustandes, nämlich des Hungers auf das gesamte Gedanken- und Vorstellungsleben des Menschen verweise ich auf Michelsons Halluzinationen des Hungers Kapitel der 8. Werke dazu auch Seite 125. Man denke ferner an die Halluzinationen Dürstender in der Wüste. Mit Beseitigung der physischen Ursachen, mit Stillung von Hunger und Durst sind auch hier wieder die psychischen Wirkungen beseitigt, während umgekehrt bei längerer Verdauer und Steigerung derselben empfindliche Personen direkt irrsinnig werden können. Geringere physische Störungen lösen beim normalen Menschen im wachen Zustande infolge des Überwiegens der Eindrücke der Außenwelt keine merklichen psychischen Reaktionen aus, wohl aber sehr häufig während des Schlafes. Man weiß in dieser Beziehung schon längst, dass das Träumen, das heißt nach meiner Auffassung das geistige Weiterarbeiten und Halluzinieren einzelner Zentren des Unterbewusstseins während des Schlafes, oft nur durch reine Körperzustände bedingt wird. Wenn man zum Beispiel vor dem Zubettegehen eine schwer verdauliche Speise genossen hat, die dem Magen zu viel Arbeit macht, oder wenn infolge ungünstiger Körperlage und so weiter einzelne periphere Körpergebiete benachteiligt werden, können die denselben näherstehenden psychischen Zentren der Hirnrinde nicht zur Ruhe kommen, während andere und namentlich auch das Oberbewusstsein noch nicht ernstlich in Mitleidenschaft gezogen sind. Wie nun schon vorher und wiederholt angegeben, treten derartige Zustände lebhafterer Tätigkeit des Unterbewusstseins bei mir, besonders vom Magen- und Darmkanal, vergleiche Seite 125 ausgehend, bei völligem Wachsein auf. Ich kann daher das Verhalten des Unterbewusstseins in solchen Fällen ganz genau von Anfang bis zu Ende beobachten und studieren. Im Allgemeinen kann ich auch die Störung und die mit ihr zusammenhängenden psychischen Phänomene meistens wieder leicht beseitigen. Je stärker aber die Störung ist, desto schwieriger gelingt das. Es ist mir daher wohlverständlich, wenn in extremen Fällen bei einem Kranken das pathologisch erregte Unterbewusstsein mehr oder weniger die Oberhand gewinnt und mit seinen Eingebungen, das heißt seinen inneren Stimmen, Halluzinationen und motorischen Antrieben die Eindrücke der Außenwelt schließlich fast vollständig übertönt, so dass der Patient, wie die Zentren des Unterbewusstseins, unter Verwechslung von Wirklichkeit und Vorstellung Seite 33, im Widerspruch mit der realen Außenwelt denkt und handelt. Nach meiner Ansicht gibt es eine große Zahl peripher verursachter Nerven- und Geisteskrankheiten. Nur ist bei vielen derselben die Ursache und der Sitz der Störung schwieriger zu erkennen. Außerdem legen die Ärzte solchen Störungen in oft entlegenen Körperteilen noch zu wenig Bedeutung für das geistige Befinden vieler Menschen bei und berücksichtigen nicht genügend, dass sie namentlich in chronischen Fällen bei unglücklicher Veranlagung die schlimmsten psychischen Folgen haben und zu ganz charakteristischen Nerven- und Geisteskrankheiten mit bestimmten und spezifisch einseitigen Ideen, Halluzinationen, Handlungen und so weiter führen können. Alle im Vorstehenden besprochenen Zustände haben nun, wie schon erwähnt, nichts mit einer anatomischen Veränderung des Gehirns zu tun. So sehr darum auch die von Issel und Alzheimer begründete Schule mit glänzendem Erfolge bemüht ist, die Nerven- und Geisteskrankheiten nur auf organische Erkrankung der Hirnrinde zurückzuführen und eine pathologische Anatomie und Histologie der Geisteskrankheiten zu begründen, so zweifle ich dennoch nicht, dass eine Anzahl rein funktioneller Störungen im vorher angedeuteten Sinne übrig bleiben wird, zu deren völligem Verständnis gerade Dimeck gewichtige Beiträge liefert. Da Dimeck aber auch für die Aufklärung des psychischen Zustandes anatomisch geisteskranker zweifellos wichtige Anhaltspunkte bietet, erscheint sie von diesem Gesichtspunkte aus unbeschadet ihrer sonstigen wissenschaftlichen Selbstständigkeit und Eigenart für die Zukunft zugleich als eine Hilfswissenschaft der Psychiatrie.